Com-In-Netzwerk Nachrichten, kurz China.
Am Telefon begrüße ich Pastor Andreas Czarnowski in Hannover. Hallo.
Hallo, und da ich lange in Ostfriesland gelebt habe, sage ich jetzt auch mal Moin noch dazu.
Moin, moin, ja. Wir befinden uns noch am Vormittag. Schön, dass ich Sie an der Strippe habe. Sie sind noch Pastor der Blinden-, Sehbehinderten- und Taubblindenseelsorge der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers und werden in eine andere Arbeit wechseln. Bevor wir darüber sprechen, möchte ich aber gern wissen, welches waren denn Ihre bisherigen Hauptaufgaben?
Das Schöne an der Blinden- und Sehbehindertenseelsorge ist natürlich, dass man da einen großen Fächer von eigenen Gestaltungsmöglichkeiten hat. Aber es gibt natürlich einige Grundstandards, die einfach dazugehören. Das ist zum einen natürlich die Seelsorge, steckt ja auch schon ein bisschen drin im Namen, also die Seelsorge. Da ging es mir in den letzten 8 Jahren darum, vor allen Dingen Menschen, die mit einer Sehbehinderung oder Blindheit leben müssen, dann seelsorgerlich zu betreuen. Vor allen Dingen in den Anfangsbereichen, wenn jemand gerade erst die Diagnose bekommt. Das sind ja heutzutage ja auch viele, viele ältere Menschen, die dann erst mit 60 oder manchmal mit 70 Jahren eine Diagnose einer Sehbehinderung bekommen. Und das ist ja leider auch eine anwachsende Zahl. So, der zweite große Bereich neben der Seelsorge war für mich ein Stück der Öffentlichkeitsarbeit, das viel mit den Gemeinden, Kirchenkreisen und auch mit der ganzen Landeskirche bei mir zu tun hat, also wo ich für die geworben habe, für die Bedürfnisse von Sehbehinderten und blinden Menschen. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Fortbildungsseminare dazu gehalten, eine große Serie zum Beispiel mit Menschen, die Besuchsdienst machen. Und da begegnen sie natürlich auch Menschen mit einer Sehbehinderung. Dafür habe ich viele Sehbehinderung, dann auch viele Seminare angeboten. Der dritte Bereich, der mir auch persönlich viel Spaß gemacht hat, ist natürlich alles, was so mit Gottesdienst und Religionsunterricht und Konfirmandunterricht zu tun hatte. Ich habe hier unter anderem auch an der Blindschule in Hannover unterrichtet. Ein Bereich, der mir unheimlich Spaß macht. Also ich bin gerne Pädagoge gewesen auch.
Das ist eine ganze Menge, die Sie da aufgezählt haben. Wie haben Sie Ihre Arbeit erlebt? Sie sind ja auch selbst blind. Und was war Ihnen besonders wichtig?
Also was das Schöne wirklich an meinem Beruf ist, das ist die Begegnung mit Menschen. Und das habe ich wirklich immer genossen. Man könnte ja denken, wenn man blind selber ist, dann weiß man alles, was zum Thema Blindheit gehört oder Sehbehinderung gehört. Ich habe sehr schnell gemerkt, das ist eben nicht der Fall. Und man muss neugierig bleiben auf Menschen und dann sieht man und spürt, dass jeder so seinen eigenen Weg gefunden hat, also mit seiner Sehbehinderung oder Blindheit zu leben. Und ich habe mich oft als derjenige empfunden, der so ein klein bisschen Wegbegleiter ist dabei. Also wenn es darum geht, wie findet man seinen eigenen Weg? Ich habe im Laufe der Zeit als Blindenseelsorger auch noch eine extra psychotherapeutische Ausbildung gemacht, die mir auch noch einmal geholfen hat, also auch diesen Fokus stärker anzulegen, also Menschen wirklich zu begleiten. Und da habe ich unter anderem etwas entwickelt, was es hier in den Bereichen unserer Seelsorge noch gar nicht gab, nämlich Ehepaarkurse für Menschen, die zusammenleben, also sehbehindert, blind, / dann einen sehenden Partner. Ich habe dann sehr schnell gemerkt im Laufe der Zeit der Begegnung, dass das oft manchmal auch so ein ganz großes Bedürfnis war. Also wie kriegen wir es hin, dass wir einander hören und auch verstehen? Das habe ich dann mehrere solcher Kurse auch gemacht. Das war auch so ein Schwerpunkt meiner Arbeit.
Ja, da sind wir schon bei dem Konkreten. Was meinen Sie denn, sind die besonderen Herausforderungen, die man in der Blinden- und Sehbehindertenseelsorge gegenwärtig zu bewältigen hat?
Also ich glaube, eins der größeren Probleme, die wir im Moment haben, ist tatsächlich, dass unsere Kirchen im Moment sehr, sehr stark mit vielen äußeren Bedingungen zu kämpfen haben, die zum Beispiel jetzt die Pandemie mitgebracht hat oder auch die Entwicklung insgesamt der Kirchen in unserer Gesellschaft. Wir haben ja oft den Anspruch gehabt in unseren Landeskirchen, dass wir Volkskirche sind. Und die Entwicklung zeigt sich aber durchaus, dass es eben durchaus auch anders ist. Und das bedeutet, wo früher eben es selbstverständlich war, in einer großen Kirche, die eben präsent ist in allen anderen Landesteilen und durch viele Institutionen und was es eben alles da gab, dass man eben auch präsent mit diesen diakonischen Themen, mit diesen seelsorgerlichen Themen. Und je mehr praktisch manchmal auch der Fokus fällt, also wie können wir uns noch organisieren, da fällt leider, also das ist meine Beobachtung, tatsächlich auch, wie manche das ja empfinden vielleicht, als Spezialthemen beiseite. Und für mich ist es eben kein Spezialthema, gerade was die Sehbehinderung und Blindheit anbelangt. Wenn wir auf die letzten Jahre gucken, sehen wir nur steigende Zahlen im Sinne von Sehbehinderung und das natürlich vor allen Dingen im Altersbereich. Und wenn da, denke ich, muss man einfach auch weiterhin am Ball bleiben, in welcher Form. Und ich wünsche mir, wenn es denn nicht in einer Spezialblinden- und Sehbehindertenseelsorge der Fall ist, doch zumindest im Bereich zum Beispiel der Inklusion, dass man dort einfach auch da am Ball bleibt.
Genau, auf Ihrer Webseite heißt es, dass Sie auch auf dem Kirchenkreise und Kirchengemeinde auf dem Weg zur Inklusion von seh-eingeschränkten Menschen, schwieriges Wort, beraten. Was meinen Sie, was könnte da ganz konkret wichtig sein? Und wie ist der Zustand, den haben Sie ja jetzt schon beschrieben, also wie könnte man das konkret verbessern?
Für mich fängt das zum Beispiel ganz einfach beim Gottesdienst an. Also wenn ich oft die Kirchengemeinden beraten habe, Pfarrerinnen und Pfarrer und die Vorstände und einzelne Gruppen, dann haben die mich oft gefragt, ja, aber bei uns in der Gemeinde gibt es doch keinen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist auch viele Sachen sehr leicht zu erklären. Denn wenn ihr eure Gottesdienste so feiert, dass Menschen sich nicht eingeladen fühlen, die eine Sehbehinderung haben oder eben blind sind, dann werden die auch nicht auftauchen. Das fängt zum Beispiel bei ganz kleinen Sachen an, dass zum Beispiel die Informationen für Menschen mit einer Sehbehinderung gar nicht an diejenigen gelangen können, weil zum Beispiel eine Webseite nicht barrierefrei ist, weil das Gemeindeblatt in der kleinsten Schrift gedruckt worden ist, die es nur geben kann und Sehbehinderte enorme Schwierigkeiten haben, das überhaupt zu lesen. Also da fängt es zum Beispiel an, Informationen müssen bereitgestellt werden. Ich war lange Jahre, also das jetzt schon seit 25 Jahren, mache ich die Fort- und Ausbildung von Lektoren und Prädikanten. Ich habe früher, als ich noch mit dem Bereich noch gar nicht so zu tun, gesagt oft, Leute, sagt nicht so viel an im Gottesdienst. Heute würde ich genau das Gegenteil sagen. Gerade für sehbehinderte und blinde Menschen ist es wirklich notwendig, auch durchaus manche Ansagen im Gottesdienst zu machen, damit man auch mitverfolgen kann. Die Frage ist zum Beispiel Gesangbuch. So, wenn man in einen Gottesdienst kommt, ich habe immer wieder gesagt, Leute, ihr müsst wirklich auch zum Beispiel Gesangbücher bereithalten, die einfach groß geschrieben ist. Wo das angeschafft worden ist, da habe ich ein Feedback bekommen, uns reißen die Leute diese großen Gesangbücher aus der Hand, weil es durchaus auch viele Leute gibt, die ihre Brille mal vergessen haben und gerne darauf zurückgreifen. Und natürlich, ich würde mal sagen, das Einfachste, die Augen einfach aufhalten. Und ich plädiere wirklich für auch eine Willkommenskultur. Da habe ich mal als Pastor, bei uns hier in Niedersachsen heißt es ja Pastor, als Pfarrer da immer großen Wert drauf gelegt, dass wir Kirchenvorsteher, Küsterin, was es alles gibt, Menschen ein offenes Auge und Ohr haben für Menschen, die dann, das kann man manchmal ja auch schon sehen, wenn da jemand mit seinem Blindstock natürlich kommt oder wenn man merkt, er hat Schwierigkeiten beim Reinkommen, dass man einfach nicht stur auf seinem Platz sitzen bleibt, sondern wirklich auch reagiert. Dass eben auch nicht nur Pastoren und diejenigen Verantwortlichen gefragt, sondern auch wirklich eine ganze Gemeinde. Und das kann man, denke ich, auch formen. Das kann man, da kann man auch Verständnis auch wecken dafür.
Das, was Sie da schildern, das zeigt, dass dieser Prozess wahrscheinlich nie abgeschlossen wird, dass also da immer während gearbeitet werden muss. Und Sie sind schon lange in diesem Bereich tätig und haben sich neu orientiert. Was hat Sie bewogen, nach etwas anderem Ausschau zu halten? Und was wird denn Ihre künftige Aufgabe?
Meine Aufgabe, geht aber nicht nur mir so, sondern auch ganz vielen in unserer Landeskirche so, ist zeitlich begrenzt. Also im Moment liegt das bei 8 Jahren. Als ich damals kam, war es noch 6 Jahre. Das hat natürlich damit zu tun, dass man möchte, dass den Gemeinden die Pastoren, die Pfarrer nicht abhanden kommen. Und deshalb versucht man eben diese Sonderaufgaben eben so zeitlich zu limitieren. Man möchte gerne, dass eben Pfarrer auch durchaus immer noch mit der Gemeinde zu tun haben. Und bei mir waren die 6 Jahre abgelaufen. Ich hatte dann auch um eine Verlängerung gebeten. Die ist mir auch gewährt worden von 2 Jahren. Und ich habe gesagt, also bevor jetzt die sagen, lieber Herr Schanowski, wir möchten Sie doch nochmal dazu animieren, doch jetzt einen neuen Job zu suchen. Bevor die Landeskirche da auf mich zugekommen ist, habe ich gedacht, mache ich das mal selber. Und ich habe in den letzten Jahren mit der Hildesheimer Blindenmission sehr stark zusammengearbeitet und die kamen irgendwann auch auf mich zu und sagten, können Sie sich nicht vorstellen, sich bei uns zu bewerben? Der Leiter wird in den Ruhestand gehen. Und ich habe mir das überlegt und habe gesagt, das ist eine schöne Aufgabe. Ich bleibe also im Bereich der Blindenarbeit, nur verlagert sich so ein bisschen mein Gebiet, mit dem ich zu tun habe, von Niedersachsen nach Südostasien. Die Hildesheimer Blindenmission kümmert sich um blinde Kinder und Jugendliche in Südostasien. Das sind also Länder wie Indonesien, Philippinen, Myanmar, das wir gerade oft im Radio hören, Hongkong, China, Taiwan. Das sind so die Länder, mit denen ich zukünftig zu tun habe. Und ich kümmere mich also um die schulische Ausbildung von Kindern.
Ich kenne Sie so von meiner Warte aus als Weltreisender, also durchaus interessiert an dem, was auch am anderen Ende des Globus sozusagen der anderen Seite des Globus passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen das entgegenkommt.
Also natürlich als Blinder unterwegs zu sein, das ist natürlich eine spannende Sache. Es gibt ja so ein paar lustige, die tatsächlich auch allein unterwegs sind. Ich mache das natürlich mit meiner Assistenz, die ich seit ein paar Jahren habe. Und die habe ich auch vorher gefragt. Können Sie sich vorstellen, mit mir durchaus auch mit dem Flugzeug unterwegs zu sein? Auch etwas ein paar Tage länger, denn ich werde, das gehört dazu zu meinem Job zukünftig, dass ich eben auch sehr regelmäßig eben dahin fliegen muss. Ne? Und das dann nicht nur einen Tag, sondern man besucht ja dann die Schulen, spricht mit den Rektoren dort und muss sich das anschauen, wie es geht. Und meine Assistenz hat sich glücklicherweise bereit erklärt und das macht mir natürlich auch die Sache etwas leichter.
Ich denke, das neue Aufgabengebiet ist ja nicht weniger umfangreich. Und vielleicht können wir später da noch ausführlicher drüber sprechen. Aber jetzt vielleicht mal so einen kleinen Überblick, in welcher Situation, in welchen Umständen muss man sich denn blinde und sehbehinderte Menschen im asiatischen Raum vorstellen?
Das Interessante ist ja, wie hat das eigentlich alles angefangen? Und da sieht man vielleicht auch, bei uns ist es vielleicht auch ähnlich gewesen, die Luise Cooper, die vor 130 Jahren als Frau hier in Europa saß, bekam es mit, dass eben das Schicksal vieler blinder Mädchen in China in der Prostitution endete. Und das hat ihr so im Herzen gebrannt, dass sie gesagt hat, ich möchte dahin. Und damals gab es noch eine richtige Männergesellschaft. Die Missionare waren eben Männer. Und sie hier bei der berühmten, bekannten Hermannsburger Mission hier hat sie angeklopft, hat gesagt, ich möchte mich drum kümmern. Und die haben gesagt, ach, du bist eine Frau, das geht nicht. Und dann hat sie selber das organisiert, ist dorthin. Sie hat dann schnell gemerkt, ich bin eigentlich nicht der richtige Typ dafür, auch gesundheitlich nicht. Und hat dann eine sehr tatkräftige Schwester hingeschickt, die die erste Schule in Hongkong aufgebaut hat. Und das Problem, was in den asiatischen Räumen in den zumindest vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten war, hat manchmal auch einen religiösen Hintergrund. Und da nehme ich aufgrund, ja, zum Beispiel des hinduistischen Glaubens oder auch des buddhistischen Glaubens, die Behinderung als Strafe empfunden wurde, als göttliche Strafe, also für ein Leben, was man vorher geführt hat, was eben nicht in Ordnung war. Und so hatten viele eben auch die Einstellung, um die muss man sich nicht kümmern, die sind eben bestraft worden, die müssen um sich selber kümmern. Das hat sich aufgrund auch vieler missionarischer Tätigkeiten, das muss man wirklich auch mal so offen sagen, auch von westlichen Einflüssen, Entwicklungshilfe und Missionsgesellschaften verändert, diese Einstellung. Und aber es ist natürlich immer noch da, genauso auch wie bei uns, auch in unserer Gesellschaft, dass man doch dafür auch kämpfen muss, nicht? Also man muss auch wirklich da etwas einsetzen. Bei der Hildesheimer Blindenmission gelingt es also teilweise mit Kirchengemeinden, natürlich dann auch zum Beispiel mit einem buddhistischen Kloster in Myanmar oder auch mit Muslimen, dort Zusammenarbeit zu finden, Kooperationen zu finden, sodass eben das gefördert werden kann, dass das A und O, was alle Blinden und Sehbehinderten wissen, Bildung ist alles, damit man auch später im Leben tatsächlich auch klarkommt.
Die Einstellung, die Arbeit von Mission oder zu Mission hat sich ja auch gewandelt unter Christen. Blindenmission klingt jetzt erst einmal doch eher wie ein Begriff aus einer Zeit, die wir gar nicht mehr so kennen. Wie schätzen Sie das ein in Bezug auf die Hildesheimer Blindenmission?
Das sagen Sie ein sehr wichtiges Wort, ne? Das ist, wenn ich da mal in der Vergangenheit da von der Hildesheimer Blindenmission gesprochen habe, bin ich oft angesprochen, ja, sagen Sie, nutzen Sie immer noch dieses alte Wort Mission. Ich würde sagen, so wie ich das zumindest jetzt aus meinem Blickwinkel sehe, hat die Hildesheimer Blindenmission in den letzten Jahren sehr stark auf ein diakonisches Profil hingearbeitet. Also, dass man sagt, wir sind präsent und wir finden diese Aufgabe wichtig. Und ihr könnt an uns ablesen, was uns treibt. Ne? Also unser eigener Glaube, daran könnt ihr es ablesen. Aber wir haben grundsätzlich, sagen wir halten uns zurück. Und das ist ja zum Beispiel in Myanmar und solchen Ländern ja ganz strategisch auch schwierig, dass man das da offen macht. Und China auch so. Und die Hildesheimer Blindenmission hat bisher, da ist da immer ganz pragmatisch vorangegangen und hat immer das Ziel im Auge gehabt. Also was können wir tun, damit wir die Situation blinder Kinder und Jugendliche verbessern? Die können an uns ablesen, was uns treibt. Und uns treibt eben dieses diakonische Profil.
Mir sind Sie bekannt oder ja, ich nehme Sie wahr als jemand, der sich sehr engagiert und auch praktisch einbringt in die Blindenseelsorge und alles, was damit zusammenhängt, auch weit über Hannover hinaus. Ich hoffe, Sie bleiben uns in dieser Form auch weiterhin erhalten und wünsche Ihnen für Ihre neue Tätigkeit alles Gute und vielleicht können wir ja mal kommendes Jahr über Ihre neue Arbeit in diesem Rahmen hier auch sprechen.
Sehr herzlich gerne und Herr Sorge, ich danke Ihnen und den Hörerinnen und Hörern, dass ich jetzt heute hier Gast bei Ihnen sein durfte. Und ich gebe ein kleines Versprechen ab. Wenn ich meine erste Reise gemacht habe in die Länder, ich weiß nicht, angedacht ist schon eigentlich dieser Herbst, aber ich sehe es noch nicht, dann werde ich mein Aufnahmegerät mitnehmen und dann kriegen Sie auch von mir einen Live-Eindruck.
Da freuen wir uns jetzt schon und wünschen Ihnen alles Gute, Gottes Segen für Ihre neue Arbeit und vielen Dank, dass Sie die Zeit für dieses Gespräch gefunden haben.
Ich danke Ihnen sehr herzlich.